können wir Orientierung im Raum gewinnen. Also insbesondere so wichtige Entscheidungen. Er sitzt jetzt vor Ihnen, also offensichtlich ist er näher. Das heißt, würde ich jetzt einen Pfeil werfen, würde ich Sie treffen und nicht Ihre Kommilitonen im Hintergrund. Das sind ja, ja essentielle Entscheidungen. Okay, das heißt, ich erfasse, also unwillkürlich, ohne dass Sie sich Mühe geben, nie sind Sie heute Morgen aufgestanden und sagen, heute will ich mal den Raum erfassen. Ist natürlich Quatsch. Aber Sie tun das einfach. Nur wichtig noch eins. Das konnten Sie nicht als Baby, sondern das haben Sie im Laufe von rund 15 Jahren gelernt. Und wirklich hart gelernt durch Versuch und Irrtum. Und das ist auch die Gefahr für kleine Kinder im Straßenverkehr. Sie sehen die Welt anders als Sie. Die haben noch nicht alles gelernt, diese Erfassung des Raumes. Kommen wir gleich drauf. Natürlich wollen Sie nicht nur den Raum erfassen, nicht nur wissen, wer sitzt vorne und hinten. Sie möchten mit dem Bild ja auch das Gefühl der Immersion erzeugen. Das heißt, dass der Betrachter Teil dieser Szene ist. Schauen wir uns gleich auch ein Bild so an. Und dies ist möglich, so Johannes Kepler, weil das Sehen geschieht also durch das Gemälde des gesehenen Gegenstandes auf der weißen und hohlen Wand der Netzhaut. Also er wusste schon, wie das funktioniert. Das Licht tritt hier ein ins Auge, wird hinten irgendwie hinten auf die Netzhaut, also hinteren Teil des Auges, projiziert. Und das ist 2D da. Das ist also nicht 3D mehr auf der Netzhaut. Ja, das ist so, sondern das ist zwar nicht eben, sondern gekrümmt, aber in Ihrer Lernzeit, Ihr Gehirn rechnet die Krümmung jetzt problemlos heraus. Sie sehen trotzdem, dass etwas gerade ist, obwohl es auf der Netzhaut alles andere als gerade ist. Ja, aber Sie wissen, wie eine Linie aussieht. Also Hauptgrund, Raumerfassung, das nächste Immersion. Aber Kepler deutete schon an, zumindest das monokulare Sehen, das Sehen mit einem Auge, geht auch über 2D. Das heißt, Sie können hier ein Bild hinhalten und wenn es richtig gemacht ist, was immer richtig gemacht jetzt sagt genau, dann können Sie die 3D-Szene durch das 2D-Bild ersetzen. Okay. Es geht aber um den Raum. Wie erfassen Sie den Raum? Und dazu haben wir eine Menge Cues entwickelt. Also Fähigkeiten, die uns das erlauben, Tiefe oder Räume wahrzusehen, wahrzunehmen. Das sind als erstes, ich fange jetzt hier oben links an, mache aber auch meinen Laserpointer an, hier, die okulomotorischen Faktoren. Was sind das? Sie hätten schreien müssen, Krömker, was zeigst du denn da wieder für Fremdworte? Wolltest du uns zeigen, dass wir nichts wissen oder was? Habe ich ja auch von Augenärzten abgeguckt. Das sind einfach diese kleinen Muskeln, die müssen Sie bewegen, damit Ihr Bild scharf eingestellt wird. Machen Sie auch ganz automatisch. Aber das können Sie eben nutzen, um zu entscheiden, ist das Bild hier, also die Hand, oder sehe ich Sie da hinten? Je nachdem, wie Sie die Scharfeinstellung, das heißt die Linsenkrümmung, eingestellt haben. Sie wissen das nicht bewusst, das machen Sie einfach so, haben Sie in 15 Jahren gelernt. Dann das nächste sind die binokularen Faktoren. Oh, das ist ja hier noch da. Das nächste sind die binokularen Faktoren, die hier. Ja, da sehen Sie wieder nicht. Ah, Hallo. Da. Und da ist es insbesondere die Disparität. Also Sie sehen mit, können Sie gerne mal ausprobieren, also so gucken, gerade versuchen, gerade auszugucken. Entschuldigung, ich muss jetzt Sie angucken, ich will Sie nicht anstarren, aber ich muss etwas fixieren, sonst geht das nicht. Also das, und wenn ich das mache, da habe ich tatsächlich ein anderes Bild. Ja, also Sie sehen das, da tritt eine Disparität auf. Das heißt, es wird nicht auf den gleichen Punkt der linken wie der rechten Netzhaut projiziert. Das heißt, Sie sehen, Sie merken, dass es da Unterschiede gibt. Okay? Und zwar ist es weit auseinander, wenn das Objekt nah ist, also meine Hand jetzt, dann habe ich eine große Disparität. So ab 5 Meter oder 6 Meter ist das so nah zusammen, dass ich sowieso nicht mehr unterscheiden kann. Das wäre Auswirkung, also Auswirkung der Disparität. Das geht mit diesen Muskelbewegungen der Konvergenzeinstellung zusammen durchaus. Das sind die binokularen Möglichkeiten. Aber genau, was Sie jetzt verstanden haben müssen, ist, damit ist längst nicht Ende der Kletterstange, sondern Sie haben eine Menge weiterer Möglichkeiten. Auch Einäugige, die nur ein Auge haben, die müssen ja deshalb nicht mit Augenklappe rumlaufen, sehen durchaus auch Raum, aber eben ein bisschen anders. Aber das Stereosehen, das binokulare Sehen, ist nicht die einzige Möglichkeit, Tiefe wahrzunehmen. Und vielleicht Vorstellung, in welchem Abstand man überhaupt Stereosehen auswerten kann, also der Mensch. Was meinen Sie denn? Wenn Sie zu nah rangehen, können Sie dann noch Stereo sehen? Nee, geht nicht mehr. Also Sie müssen mindestens 25, 30 Zentimeter Entfernung sein, da beginnt es in etwa, da ist die Disparität am größten. Die Disparität bezeichnet auch methodisch jetzt den Suchraum. Das heißt, ich muss die beiden, linkes Bild und rechtes Bild, ja übereinander bringen und dann suche ich im Bildraum, wo finde ich korrespondierende Punkte. Ja? Und das kann auch unser Gehirn trotz der Riesenleistungsfähigkeit nicht beliebig groß diesen Suchraum gestalten. Da geht das nicht, also so etwa ab 50, 60 Zentimeter und geht's gut. Und wie weit? Ja, das kann man ja schätzen. Sie können mir jede Zahl zuwerfen. Ich kann nur sagen, richtig oder falsch. Was meinen Sie? 5, 50, 500, 5 Kilometer. Wo Sie durch wo Sie durch Stereo sehen noch Unterscheidungen treffen können. Ungefähr 5 Meter, er hat genau recht. Also ein relativ kleiner Raum, ja, aber wo viele der anderen Aspekte, wir schauen uns die gleich auch im Bild an, nicht mehr wirken. Zum Beispiel innerhalb von 50 Zentimeter bis 5 Meter wirkt die Luftperspektive noch nicht. Da wirkt nicht die Farbperspektive. Da ist es schwierig mit dem Schatten das zu unterscheiden. Der ist zwar da, aber es ist schwierig. Verdeckungen wirken überall, sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne. Aber es sind eben auch andere bildliche Faktoren, die von Bedeutung sind. Zum Beispiel die relative Größe. Ob Sie wollen oder nicht, Sie haben ein Vorurteil, wie groß ein erwachsener Mensch ist. Ja, das ist nun mal da. Haben Sie gelernt, dass die irgendwie so zwischen 1,60 und sagen wir mal extrem 1,90 oder 2 Meter sind. Und je nachdem, wie groß sich ein Mensch auf Ihrer Netzhaut abbildet, schließen Sie auf die Entfernung, in der sich dieser Mensch befindet. Das rechnet Ihr Hirn wirklich aus. Also wenn Sie so schätzen, hat Ihr Gehirn das ausgerechnet. Wenn ich jetzt schätze, Sie sind 2 Meter entfernt, liegt das unter anderem auch an ihrer Körpergröße, weil ich unterstelle, alle Menschen haben in etwa gleiche Kopfgröße. Und wenn das so groß abgebildet wird wie jetzt, sind sie 2 Meter entfernt. Das ist das, was sie lernen als Mensch während ihrer Entwicklung. Okay? Also relative Größe, die Höhe zum Horizont, also wie stark gehen sie vom Horizont ab, den Begriff klären wir gleich noch. Und last not least, die geometrische Perspektive. Diese geometrische Perspektive ist ein ganz wichtiger Faktor und Sie müssen ihn genau kennenlernen. Und dazu benutzen wir jetzt diese beiden Vorlesungen. Es gibt noch zwei weitere Faktoren, die wir auswerten als Mensch, und das ist die Bewegungsparallaxe. Das heißt, wenn sich Objekte gegeneinander bewegen, verdeckt der eine mal den anderen und sie haben diese Parallaxe-Erfahrungen und kinetische Faktoren, also Bewegungsvektoren noch. Schauen wir uns mal genau an. Was ist Luftperspektive? Sie alle wissen, wenn Sie jetzt zum Beispiel am Pfingstsamstag war ich ein bisschen wandern, wenn im Hintergrund mehr pastellartige Farbtöne auftreten, wenn überhaupt so nur noch pastellartige Farbtöne auftreten, dann ist das Objekt weit weg. Und je stärker das verwaschen ist, ja, Sie sehen es, da hinten wird es immer grauer, umso weiter ist es weg. Okay? Also relativ erlaubt es schon zu sagen, okay, dieser Bergrücken, der hier, ist näher als der da hinten. Ich erkläre Ihnen jetzt etwas, was Sie ganz automatisch machen, aber gelernt haben. Ja? So ist das halt. So müssen wir auch unsere künstlichen Bilder erzeugen. Okay? Darum müssen wir es wissen. Entsteht durch Staubpartikel und Wasserdampf. Ein anderes interessantes Phänomen, die Farbperspektive. Je weiter die Objekte entfernt sind, umso bläulicher werden sie. Das haben Sie bestenfalls, hat Ihnen das vielleicht mal Ihr Kunstlehrer oder Ihre Kunstlehrerin verraten, aber meistens nicht. Objekte, die weiter weg sind, wirken bläulicher. So ist es, das ist die Filterwirkung der Luft in dem Bereich. Sie haben gelernt, Texturen zur Entfernungsfeststellung zu nutzen. Sie würden alle bei dem Bild interpretieren, dass der Strand in etwa mit gleichem Kies belegt ist und nicht etwa, dass er oben am Wasser viel kleineren Kies hat. Nein, Sie interpretieren sofort, das ist überall gleich und darum ist das da hinten weiter weg. So wie diese Scheiben da und dann die Unterscheidung, wie weit sind die weg, wie klein werden die Objekte. Übrigens, das visuelle System macht da sehr, sehr viel. Ich will Ihnen noch ein paar Aspekte zeigen. Was ist das? Was sehen Sie da? Sehen Sie Objekte da? Ja, verraten Sie uns, was Sie sehen?
Bin nicht ganz sicher.
Ne, müssen Sie auch nicht.
Entweder ein großer Hundekopf oder einfach nur
ein Kopf?
Von der Seite. Also ein Hund von der Seite.
Ein Hund von der Seite, ja. Kennen Sie die Rasse auch? Ein Dalmatiner, oder? Also diese weißen fleckigen Hunde. Ihr seid doch blöd. Das sind nichts anderes als Tintenkleckse. Aber ihr visuelles System ist dazu gebaut, alles, was es sieht, sofort in den dreidimensionalen Raum zu interpretieren. Das heißt, Sie rekonstruieren sofort, und zwar unterstellen Sie, dass Raum da ist. Und dann sehen Sie eben den Hund. Wir wollen fast zwanghaft immer dreidimensionale Objekte sehen. Also hier den Kopf, ja, für den Hund und hier das Bein. Und Sie können nicht anders. Sie wollen zwanghaft drei Dimensionen Raum sehen, weil das ihre normale biologische Umgebung ist. Tatsächlich sind es aber nur Tintenkleckse, aber das heißt, hat das ganz gut gemacht. Ich glaube, diese Folie zeigt sehr gut, was virtuelle Realität ist. Sie ist aber auch schon ein bisschen älter, immerhin von 1933. Also, ist immer blöd, so ein Bild zu erklären, aber was Sie sehen, ist eine Staffelei, die vor einem Fenster steht. Also eine Staffelei hier, so, da wo man das Bild drauf positioniert. Dann hier das reale, das künstliche Bild. Der obere Rand ist eben abgeschnitten. Und hier ersetzt das Bild die äußere Realität. Also das gemalte Bild. Okay? Hat Magritte gemacht. Okay, können Sie nicht mehr bezahlen, das Bild. Aber er konnte dann auch damit spielen und hat damit rumphilosophiert und so weiter. Also zum Beispiel hier der Fehler, was ist der Fehler da? Irgendwie sieht es ja schräg aus. Ne? Das ist aber ganz normal, das sieht irgendwie falsch aus, aber was ist falsch? Genau. Also wenn Sie sich zu sehr da rein vertiefen, wird Ihnen übel. Ja, weil eben unterschiedliche Mechanismen zur dreidimensionalen Rekonstruktion, das was in Ihrem Kopf abläuft, unterschiedliche Ergebnisse bringen. Und wenn Sie das nur intensiv genug machen, reagieren Ihre Gefühle mit, also jetzt könnte ich kotzen. Ja. Und das ist eben so, die Verdeckung ist dann nicht korrekt ausgewertet. Also die Bäume, er hat das einfach mal willkürlich so gemalt, was verdeckt ist von der Reiterin und was sichtbar ist. Und irgendwie passt das nicht. Ne? Also zum Beispiel hier dieser Teil, wenn das Pferd hier vor diesem Baum steht, dann muss es auch hier sein. Ja? Und das sind eben diese Täuschungen, die man künstlich erzeugen kann, die aber bei Ihnen zu Übelkeit führen. Und er hat dann auch darüber philosophiert, ist, dass das Bild der Pfeife natürlich nicht die Pfeife selbst ist und so weiter und so weiter. Könnte man jetzt über Virtual Reality noch nachdenken. Aber das sind diese Sachen, die wir machen wollen. Wir wollen Bilder, zweidimensionale Bilder als Ersatz für die Realität erzeugen. Und zwar möglichst so, dass ein normaler Mensch nicht unterscheiden kann, ist das ein künstliches Bild oder ist es die Realität. Und so etwas zu benutzen, also den Betrachter zu verwirren, ist so etwas wie, virtuelle Drogen. Ja? Also Sie können schon eine ganze Menge damit erzeugen bei anderen Betrachtern, wenn die sich darauf einlassen. So. Und nicht vergessen, finde ich auch immer schön, der Begriff Bild hat natürlich viel mit Bildung zu tun. Also was Sie hier erfahren, ist echte Bildung. Das mit dem Bild Gottes habe ich mal drin gelassen, ist egal. Wichtig ist noch, woher kommt der Begriff Perspektive? Warum hat der Dürer es so genannt? Weil es der Durchblick ist. Perspektive, sagt der Perspektiva, genau genommen, ist der Durchblick. So, und dazu gibt es jetzt eine Menge historischer Bilder, die ich jetzt nicht einzeln betrachte. Bei den Griechen und den Römern wusste man es noch nicht ganz genau. Man kannte nur bestimmte Perspektivenarten, die man malen konnte, aber die Römer waren durchaus geneigt, Räume, also begrenzte Räume, also jetzt einen echten, ein Zimmer, durch ein großes Gemälde scheinbar zu vergrößern. Ja? Also so, dass der einfach größer wirkte, indem man da hinten ein zentralperspektivisch korrektes Bild hinmacht. Das hat man genau erzeugt. Für das nächste Bild schäme ich mich und entschuldige mich auch. Ist ein bisschen sexistisch, wollte ich aber nicht. Aber das ist das Bild, was am deutlichsten zeigt, dass die Römer es noch nicht ganz verstanden hatten, perspektivisch genau zu zeichnen. Ja? Es gibt so verschiedene Sachen, die ich hier dann auch eingezeichnet habe. Darum habe ich das auch gemacht. Sie haben es noch nicht ganz genau verstanden. Was sie schon gelernt hatten, ist, dass parallele Linien irgendwo einen Fluchtpunkt haben. Also nicht parallel bleiben, wenn sie perspektivisch korrekt malen wollten. Aber wie das genau ist, wussten sie nicht. Das haben sie so ja, spekuliert. Das sind alles Vertiefungen. Das ist noch eine wichtige Sache. All dieses ging wieder komplett verloren im dunklen Mittelalter. Aber denn da zeichnete man nach der sogenannten Bedeutungsperspektive. Das heißt, der Kerl oder die Frau, die wichtiger war, wurde größer dargestellt. Ja, und die Unwichtigen wurden einfach klein gemalt. Hier diese Höflinge da am Hof, die wurden klein gemalt und der König groß gemalt. Das war das, wie man zu der Zeit malte. Okay? Es sind viele Vertiefungen. Ich könnte da beliebig lange drüber erzählen. Nur eins müssen Sie sich merken, es gibt drei Möglichkeiten, perspektivisch korrekt ein Bild zu zeichnen. Wir sagen normalerweise immer, ein Bild zu zeichnen heißt ein monokulares Bild. Sie wissen auch, warum das funktioniert. Sie brauchen nicht unbedingt Ihre zwei Augen. Auch ein monokulares Bild reicht aus, also Reduzierung auf ein monokulares, einäugiges Sehen. Und dann haben Sie drei Möglichkeiten, nämlich Sie müssen Zeichentechniken erlernt haben, um das korrekt zu zeichnen. Müssen Sie Ihr Bild wirklich konstruieren. Sie können auch fotografische oder optische Hilfsmittel zur Verfügung nehmen, also Ihr Handy, Ihre Kamera. Auch das funktioniert, so können Sie es erzeugen. Oder das Dritte, Sie können es errechnen. Wenn Sie wissen, wie es geht, und das will ich Ihnen dann zeigen, diese drei Möglichkeiten. Zu eins, naja, dieses Zeichnen hat lange gedauert, eine ganze Menge Leute. Albrecht Dürer schließlich in der Renaissance kannte es dann. Er hat dieses berühmte Buch verfasst, Unterweisung der Messung mit Zirkel und Richtscheit in Linien, Ebenen und ganzen Korporen. Und was erscheint Ihnen ganz besonders neben dieser obskuren Sprache zu der Zeit, 1525? Hey, der Kerl hat in Deutsch geschrieben. Das war zu der Zeit nicht üblich. Bis hin zum 17. Jahrhundert schrieb man normalerweise als gebildeter Mensch dann in Latein. Ja? Und nur wenn es ums Fressen ging, also ums Essen, dann haben die Leute vielleicht Deutsch gesprochen. Aber das Dürer hat diese Kenntnisse übrigens aus Italien mitgebracht. Er hat es sich da angeguckt und hat es dann, wollte er es anderen Deutschen, seinen Mitbürgern zeigen, wie das geht und wie man das so machen kann. Okay, es geht immer weiter, Unterweisung der Messung. Das ist eben wichtig, er hat eine ganze Menge Hilfsmittel gezeigt in seinen Bildern, wie es funktionieren kann. Und schön finde ich es, dass er zum Beispiel auch die modernen Berechnungsverfahren, also zeichnerisch nachgebildet hat. Zum Beispiel das obere Bild, das Raycasting. Das heißt, was er sagt, ist vom Augpunkt ausgehend, also der Mensch steht da an seinem Zeichenbrett, hat eine transparente Fläche und geht vom Augpunkt entlang dieses Sichtstrahls, das er da mit dem langen Band hinten an der Wand fixiert hat, zeichnet er jetzt das nach, was er da sieht. Das heißt, der Augpunkt ist immer derselbe und er guckt vom Augpunkt zum Objekt, also vom Auge durch das Bild zum Objekt. Der Dürer hat auch andere Techniken dargestellt, nämlich die projektive Ausgabe vom Objekt, irgendein markanter Punkt, hier das rechte Auge, guckt er, er hat so einen Stab, wo er sein Auge immer genau drüber guckt und dann guckt er ganz genau, wo bildet sich dieses Objekt auf diesem Gitter ab und malt dann das Objekt, das Auge, in einen gleichen Rasterpunkt. Also dieses Ding, dieser Rahmen hier, hat das gleiche Raster wie hier unten sein Bild und so überträgt er markanten Punkt für markanten Punkt auf sein Bild und füllt es dann aus. Markanter Punkt sagt alles, was wir brauchen. Wir müssen am Ende Punkte transformieren. Das ist ein Bild, mit dem habe ich mich, das ist die Schule von Athen, Raphael in der Stanza della Signatura, also im Unterschriftsraum im Vatikan ist das. Das ist deshalb interessant, weil es eines der ersten Bilder ist, die komplett perspektivisch korrekt gemalt wurden. Sogar noch mit einem Trick, ich will das jetzt nicht im Detail erzählen, die ganze Geschichte, um die Raumwirkung zu vergrößern. Sie müssen eben wissen, das Bild ist saugroß, Sie sehen das hier. Man kann gar nicht weit genug weggehen, um es wirklich gut zu sehen. Ich meine, das hier sind 2 Meter, das ist eine Türhöhe hier. Ja? Und dann sehen Sie, wie groß das Bild wirklich ist. Und Sie können höchstens 6 Meter Entfernung einsehen. Aber er wollte, dass es sehr, sehr stark wirkt, perspektivisch wirkt. Und hat in einem Bild 2 unterschiedliche Fluchtpunkte genommen. All diese Begriffe, Fluchtpunkt, wenn Sie es nicht wissen, ist nicht schlimm, werden Sie noch kennenlernen. Das heißt, hier im vorderen Bereich ist eine andere Perspektive als hier hinten in der Architektur. Und er hat auch, das ist dann so ein Rätsel, was wir aufklären konnten, das können Sie jetzt nicht sehen. Hier liegt eine Tafel, auf der Tafel ist so eine Skizze und diese Skizze ist die Draufsicht dann auf die Positionierung all dieser Figuren. Und noch eine Anekdote, auch das kann man sich auch ruhig mal merken. Natürlich hat der Raphael für den Papst damals gemalt und irgendwie gab es diese Figur und diese Figur in dem Bild nicht. Hatte Raphael nicht da rein gemalt, also in das Fresko. Fresko heißt ja in dem frischen Putz die Farbe eingetragen. Aber der Papst war nicht zufrieden und da hat er gesagt, also da vorne muss noch was hin. Und ich bin der Kunde und du bist der Neger, der das jetzt macht. Das fand der Raphael wirklich scheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen, dass er jetzt sein tolles Fresko übermalen musste. Ja. Und dann hat er diese beiden Leute, man kann das schon ahnen, wirklich echt als Krüppel gemalt. Das ist übrigens das Abbild des Papstes selbst wieder. Das ist dann die kleine Rache des Wissenden. Und ja, Und der vorne ist viel zu groß. Sie sehen auch, dass sie einfach Fluchtpunkte haben, die gar nicht mehr übereinstimmen. Es müsste alles auf der Horizontlinie sein, auf der grünen Linie. Sie sehen aber, wenn Sie zum Beispiel hier unten diesen Block da verbinden, das läuft weit, die Schnittpunkte der parallelen Linien läuft weit daraus hinaus. Das werden Sie alles noch lernen. Und zu diesem Bild, wie gesagt, wenn man sich da ein Jahr mit beschäftigt hat, dann kann man dazu viele Storys erzählen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr. Gibt es auch ein kleines Büchlein zu. Okay, die Menschen haben sich aber immer mehr danach gesehnt, Hilfsmittel zu haben. Das war noch eines der einfachen Hilfsmittel. Und dann kurze Zeit später kannte man das, die sogenannte Camera Obscura. Das ist jetzt das Bauprinzip auch aller modernen Kameras. Das heißt, die Kamera ist dadurch gekennzeichnet, und deshalb heißt es Camera Obscura, dass es einen kleinen, dunklen Raum, eine dunkle Kammer gibt. An der hinteren Fläche dieser dunklen Kammer zeichnet sich das Bild ab, also das wird typischerweise weiß gemacht oder transparent, kommt darauf an, welches Objekt man jetzt genau hat. Und dann gibt es so etwas wie einen zentralen Punkt, nämlich dieses kleine Loch. Der Kasten muss lichtdicht sein und vorne ist ein kleines Loch drin. Je kleiner das Loch ist, umso schärfer das Abbild hinten. Weil man das als Loch ausgeführt nicht beliebig klein machen kann, weil da nicht mehr genug Licht durchkommt, ersetzt man heute genau dieses Prinzip durch Linsen. Aber auch das war in der Renaissance, also ab 1342. Und was wir dann später sehen werden, ist, dieses Bild und das Bild sind zwar seitenverkehrt und das eine Bild steht auf dem Kopf, aber ansonsten ist das tatsächlich eine Projektion des dreidimensionalen Objektes auf eine Ebene. Also genau das, was wir haben wollen. Okay, und da hat man dann ganz viel von gemacht mit der Camera Obscura. Und dann gab es zum Beispiel solche Malkästen dann bis ins 19. Jahrhundert hinein, die man dann aufgestellt haben, hier jetzt schon mit einer Linse. Und dann konnte der Maler, musste er nicht mehr so, immer so Pi mal Daumen, haben Sie sicherlich im Kunstunterricht auch mal irgendwo gemacht, so die relative Größe der Objekte bestimmt und dann übertragen. Er konnte jetzt wirklich hier genau das Prinzip der Camera Obscura konnte er auf sein Bild übertragen. Also dieser 45-Grad-Spiegel da wirkte. Und dann irgendwann am Ende des 19. Jahrhunderts war man dann in der Lage, die ersten Fotografien, noch nicht Digitalfotografien, sondern analoge Fotografien zu erstellen. Das sollen übrigens angeblich die ersten Bilder sein, die mit Silber-Jodid-Bildern gemacht wurden. Also man muss schon ganz schön weit weggehen, um da zu erkennen, was da auf dem Bild da war. Aber das war das Prinzip der Kamera. Das entwickelte sich rasch weiter bis zur heutigen Digitalfotografie. Prima. Das war so ein bisschen Background. Ich hoffe, dass Sie das nicht nur als langweilig empfunden haben. Und denn wir wollen jetzt den nächsten Schritt tun und wollen gucken, wie wir es in der Computergrafik machen. Also zunächst erstmal die Unterschiede wirklich kennenlernen. Und dazu sollten Sie schon wissen, wie man es zeichnerisch machen kann. Was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn wir Computergrafik betreiben, haben wir je nach Anwendungsgebiet unterschiedliche Ziele. Das eine Ziel ist, ja, wir wollen, dass das zweidimensionale Bild einen Raum, wie bei Magritte, substituiert, ersetzt. Dann müssen wir alles mit der sogenannten Zentralperspektive machen. Unser Ziel ist, eine möglichst große Anschaulichkeit des Objektes zu erzielen. Also es soll so aussehen, wie es ein Betrachter, eine Betrachterin sehen würde, obwohl es nur ein Bild ist. Okay? Und daraus folgt Anschaulichkeit. Das Ekelhafte dabei ist, das finden die Ingenieure nicht gut, weil die Ingenieure wollen Maßhaltigkeit. Sie wollen also aus ihren Zeichnungen gegebenenfalls ein Maß ablesen können. Okay? Und das steht grundsätzlich im Widerspruch. Und deshalb unterscheiden wir zwei sehr verschiedene Arten von Projektionen. Das müssen Sie jetzt wirklich verstanden haben. Also, es gibt immer ein Objekt, das Sie abbilden wollen. Das Objekt sei diese Strecke hier, dieser Stab, meinetwegen dieser Stab. Es gibt immer eine Projektionsebene. Das ist der Ersatz, da wo das Bild entsteht oder entstehen wird. Und haben wir eine Parallelprojektion, so bildet sich diese schräge Linie auf diese rote Linie ab. Und zwar dadurch, dass wir die Endpunkte mit parallelen Strahlen verbinden. Es ist jedes Mal eine Reduktion, denn all diese drei Punkte, 1, 2, 3, werden auf einen Punkt